lassen, aber heute, wir werden es angucken. Mal gucken, was ihr mitnehmt. Thema wurde schon genannt, wir sind in einer Reihe über den Heiligen Geist. Heute, Leben in der Kraft des Heiligen Geistes ist grenzüberschreitendes Leben. Immer. Einfach deswegen schon immer, weil es eine Grundstruktur des christlichen Glaubens ist. Wir könnten auch sagen, Grenzüberschreitung ist quasi Jüngerschaft. Dass Gott uns permanent herausfordert zu sagen, ist ja schon echt gut, was du in den letzten Jahrzehnten so gelernt hast, aber hey, da gibt's noch was. Ich nehme dich jetzt einfach mal, weil ich denke, du bist schon über 50, also du hast schon ein paar Jahrzehnte hinter dir. Also, ja, Grenzüberschreitung, weiterkommen im Glauben ist der totale Normalfall. Und ich habe euch heute 5 Grenzen mitgebracht. Der Manfred hat mich gefragt, wie, nur eine Folie? Ich sage, reicht völlig. Also, eine erste Sache, innere Grenzen überwinden. Grenzen in uns, die uns gefangen nehmen. Die Jünger waren nach Jesu Tod natürlich erstmal verwirrt und haben sich zurückgezogen, haben die Türen zugemacht, haben so den Kuschelclub gesucht. Spannend finde ich, dass sie dann dem Auferstandenen begegnet sind. Sie hatten 40 Tage mit dem Auferstandenen. Sie haben erlebt, wie er gen Himmel gefahren ist. Und sie haben sich wieder zurückgezogen. Wenn wir in Apostelgeschichte 1 lesen, sie waren im Obersaal zusammen, einmütig im Gebet, aber immer noch mit verschlossenen Türen. Sie haben das gemacht, was jetzt anstand. Sie haben den Matthias nachgewählt, der Petrus hat die erste Rede an die anderen Jünger gehalten, die uns überliefert ist. Aber sie hatten immer noch Angst. Angst vor Leiden, Angst vor Verfolgung und in der Apostelgeschichte lesen wir, dass es berechtigt war, wenn Stephanus in Apostelgeschichte 8 gesteinigt wird, wenn andere leiden und sterben. Zu dem Zeitpunkt hatten sie bereits den Heiligen Geist empfangen. Also im Zweifelsfall zurückhören, Predigt Nummer 1. Jetzt in der Reihe Johannes 20, 22. Eine der Begegnungen des Auferstandenen mit seinen Jüngern. Und als er dies gesagt hat, also Jesus, hauchte Jesus sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Wenn ihr jemandem die Sünden vergebt, dann sind sie vergeben. Das war noch in diesen 40 Tagen, also vor der Himmelfahrt. Die Jünger haben den Heiligen Geist empfangen, denn das Wort, was hier steht, ist nicht, ihr werdet irgendwann mal, sondern das ist ein Wort, das passiert in dem Moment, er haucht sie an. Ihr kriegt den Heiligen Geist und ihr bekommt eine Vollmacht zu handeln in meinem Namen, in einer Gültigkeit bis in Ewigkeit. Und trotzdem sitzen sie da immer noch in Apostelgeschichte 1 im Obergemach und haben die Türen geschlossen. Die Jünger hatten den Heiligen Geist, aber sie waren noch nicht so weit, mutige Bekenner zu sein. Jesus selber wusste das, Lukas 24. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Und typischerweise ist das so eine Spannung in christlichen Gemeinden, denn dann gibt's die, ich sag mal, die Aktivisten. Und die Aktivisten, die sagen, ja, wir wissen doch jetzt alles. Wir müssen doch jetzt los. Wir haben sogar den Heiligen Geist. Also jetzt auf, endlich. Und die Jünger haben gewartet. Worauf? Auf die Bevollmächtigung des Heiligen Geistes für den nächsten Schritt. Und die ist an Pfingsten gekommen. Da wurde alles anders. Plötzlich hatten sie den Mut, öffentlich aufzustehen und sich zu diesem Jesus zu bekennen. Sie hatten den Mut, auch unbequeme Wahrheiten auszusprechen, die anderen anzuklagen. Ihr habt Jesus ans Kreuz gebracht. Und ich finde es spannend, dass damit nicht automatisch alles anders war. Apostelgeschichte 12 ist eine Verfolgung der Gemeinde durch Herodes Agrippa den Ersten und sie sind wieder hinter verschlossenen Türen. Also die Angst war nicht einfach weg, aber die Angst hat nicht mehr das letzte Wort gehabt. In der Kraft des Heiligen Geistes haben sie immer wieder ihre Angst überwunden. Und ich finde das tröstlich auch für uns. Auch die Jünger hatten Angst und auch die Jünger hatten immer wieder Angst. Aber die Jünger sind weitergegangen. Sie hatten die Verheißung Jesu, sie hatten den Auftrag der Weltmission, aber sie blieben zuerst noch einmütig im Gebet. Und ich glaube, da liegt ein Schlüssel drin. Die Jünger haben sich nicht selbst unter Druck gesetzt. Wenn du ein guter Christ sein willst, dann musst du jetzt rausgehen auf die Straße und was weiß ich nicht. Jeder Christ ein Evangelist. Das ist da alles so an Sprüchen, nicht nur Gitarrist, Evangelist. Was es da so alles an Sprüchen gibt. Das ist die eine Gefahr. Die eine Gefahr ist, wir setzen unser Druck, wir müssen doch jetzt, wir müssen. Nein, wir müssen nicht. Die zweite Gefahr ist quasi das Umgekehrte, sich einfach zurücklehnen. Die Jünger haben sich auch nicht in die Hängematte gelegt und gesagt, okay, Herr, mal sehen, wie du das mit der Weltmission so machen willst. Das sind quasi die beiden Gefahren. Aus eigener Kraft aktiv werden oder mich zurücklehnen und nichts tun. Und der Weg, den die Jünger gegangen sind, und der ist quasi ganz, ganz gut. Sie haben ihre eigenen Grenzen gesehen, sie haben ihre Ängste gesehen, sie haben das gesehen, wo sie noch keinen Mut hatten, und sie haben da hinein das gemacht, was jetzt dran war. Sie sind einmütig im Gebet geblieben, sie haben die Gemeinschaft gesucht, sie haben den Matthias nachgewählt und haben da hinein erlebt, wie Gott sie neu bevollmächtigt. Wie Gott sagt, jetzt ist es dran. Und dann sind sie gegangen, zunächst 3000 Bekehrte, dann auch in einer Anklagesituation. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Dann 5000 Bekehrte. Und ich glaube, dass es tatsächlich diese beiden Schritte immer wieder braucht. Ein Innehalten, Herr, was ist jetzt gerade dran? Und dann weder ein, ich muss jetzt aber aktiv werden. Wo immer in eurem Glauben ein Muss auftaucht, ist es ein Zeichen für einen noch unreifen Glauben. Es gibt im Glauben kein Muss. Also wo immer du denkst, als Christ muss ich doch, ist irgendwas noch nicht verstanden. Weder ein, ich muss mit Druck selber was machen, noch ein Hängematte. Sondern der Weg dazwischen ist, mit dem, was jetzt gerade bei mir da ist, hin zu Gott. Und das Thema, was jetzt gerade bei mir da ist und was dran ist, so lange mit Gott bewegen, bis von ihm her klar ist, was der nächste Schritt ist. Das ist quasi das, wozu Jesus auch selber einlädt. Matthäus 11, kommt her zu mir alle, die mühselig und beladen seid, damit ihr euch selbst erquickt. Nein, ne? Nein, das können wir gar nicht. Aber es ist genau dieses. Nein, ich kann's nicht. Unser Part, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, denn ich will euch erquicken. Und ihr habt die beiden Parts. Ich kann mich nicht selbst erquicken. Aber wenn ich mich in die Hängematte lege, erlebe ich auch nichts. Also mein Part, und ich finde das wunderschön an dem Vers, weil es so schön aufgeteilt, was ist mein Part, was ist Gottes Part? Mein Part, laufe ich mit dem, was jetzt gerade bei mir da ist, zu Gott. Und seine Verheißung ist es, und dann will ich wirken. Also die Frage an uns, laufen wir mit unseren Grenzen hin zu Gott? Leben in der Kraft des Heiligen Geistes ist grenzüberschreitendes Leben, immer. Und die erste Grenze, wo sind so innere Grenzen? Innere Grenzen von uns heute. Ich denke, von uns hier hat niemand Angst, dass er sagt, ich werde verfolgt, ich werde gesteinigt oder sonst was. Die letzte Steinigung in Deutschland, keine Ahnung. Muss schon ziemlich lange her sein. Keine Ahnung. Also es ist, aber wo sind andere Ängste, die wir haben? Ängste, uns zu Jesus zu bekennen. Oh, was werden die Mitschüler sagen? Was werden die Kollegen sagen, wenn ich da? Oder auch Ängste vor anderen Menschen. Was denken die anderen Menschen, wenn ich? Menschenfurcht, klassisch. Oder auch Situationen, innere Grenzen, den will ich gar nicht lieben. Da ist irgend so ein Blödmann in der Straße oder was weiß ich nicht. Den nicht. Innere Grenze und Gott sagt, ich liebe den. Oder dem will ich nicht vergeben. Auch so eine innere Grenze. Und bitte auch an den Stellen nicht einfach sagen, ich muss. Nein, ich kann meine inneren Grenzen nicht selber heilen. Aber wenn ich merke, in mir ist da eine Grenze, dann damit hin zu Gott, Herr. Herr, den Kerl will ich gar nicht lieben. Was meinst du damit, Herr, dass du den auch lieb hast? Und dann plötzlich im Gespräch mit Gott, so lange im Gespräch mit Gott, bis ich merke, jetzt schenkt er das, dass ich die Grenze überwinden kann und neu und anders leben kann. Oder eine letzte innere Grenze, die ich heute nenne, wie denkst du über dich selber? Und entspricht das, wie du über dich selber denkst, dem, wie Gott über dich denkt? Also wo bauen wir uns selber ein? Wo mauern wir Grenzen? Gottes Sehnsucht ist unsere Freiheit, eine große innere Freiheit. Die können wir nicht aus uns selbst herausleben. Wo immer wir uns zwingen, da wird es verkrampft. Aber wir dürfen an seiner Hand die Schritte gehen, die nötig sind, um da herauszuwachsen. Dazu braucht es allerdings auch den Mut, mir meine Grenzen einzugestehen. Also es braucht quasi als ersten Schritt den Mut zu sagen, den will ich gar nicht lieben. Das ist doof, Gott sagt, ich soll. Den will ich aber gar nicht. Wenn mir das bewusst wird, dann braucht es den Mut zu sagen, Herr, du siehst den will ich nicht. Oder auch du siehst, dass ich Angst habe, vor den Kollegen dazu zu stehen. Oder was auch immer. Es ist letztlich völlig egal, was für Grenzen bei uns da sind. Die entscheidende Frage ist, laufen wir damit hin zu Gott? Damit er sie in uns und mit uns überwinden kann. Eine zweite Grenze, es kommen fünf. Eine zweite Grenze, soziale Grenzen. Apostelgeschichte 1,14. Diese, also die elf, verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Das fällt uns heute nicht so auf. Ihr sitzt hier einfach so durcheinander, Männer und Frauen und so weiter. Ich finde das ja echt unanständig. Also so, ich denke einfach, so Frauen, also egal. Wir lassen das. Jesus hat es an der Stelle schon vorgelebt, natürlich, aber in der damaligen Zeit war das ungewöhnlich. Männer und Frauen in einer Versammlung war untypisch. Eigentlich gab es eine klar getrennte Lebensbereiche, wo klar war, wer darf wohin, sowohl nach Männer, Frauen als auch nach Ständen. Freie Männer dürfen dahin, freie Frauen dürfen dahin und so weiter. Beispiel Olympia. Olympia waren natürlich nur Männer, die Sportler. Auch die Zuschauer waren nur Männer. Frauen waren als Zuschauerinnen gar nicht zugelassen. Also das Leben war klar getrennt und wir sehen, dass diese Unterschiede in Christus überwunden werden. In Galater 3 heißt es, denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht mehr Jude und Grieche, da ist nicht mehr Sklave und Freier, da ist nicht mehr männlich und weiblich. Jetzt muss man hinhören, natürlich gab es nach wie vor Juden und Griechen, natürlich gab es nach wie vor Sklaven und Freie, natürlich gab es nach wie vor Männer und Frauen. Aber diese Unterschiede dürfen in der Gemeinde Jesu keine Rollen mehr spielen. Alle Grenzen, alle sozialen Grenzen, die zwischen Menschen aufgerichtet werden, dürfen in Jesus keine Rolle mehr spielen. Das war eine Herausforderung für die Gemeinde, das ist bis heute eine Herausforderung für die Gemeinde. Schon im Jakobusbrief geht es dann darum, dass man die Reichen bitte nicht bevorzugen darf. Also so ganz gelebt haben sie es noch nicht. Ich meine, warum auch? Sie waren genauso Jünger und Lernende wie wir auch. In der Kirchengeschichte hat es Zeiten gegeben, wo behauptet wurde, es sei Gott gewollt, dass es Fürsten gibt und Knechte. So ein Schwachsinn. Die längste Zeit der Menschheitsgeschichte hat es Sklaven gegeben. Und es war okay, Menschen als Besitz zu haben. Auch in christlichen Ländern. Über viele Jahrhunderte und in manchen Kirchen bis heute heißt es, Frauen dürften nicht leiten oder predigen. Da hinein hat Jesus schon längst soziale Grenzen überwunden und Leben in der Kraft des Heiligen Geistes heißt, solche Grenzen in Frage stellen. Das ist eine spannende Frage für, ich sag mal, gut bürgerliche Gemeinden in Deutschland heute, für die meisten christlichen Gemeinden. Thema Frauen ist kein Thema mehr, Thema Sklaven auch nicht, zumindest nicht offiziell. Aber wie sieht das aus mit den Armen? Wie sieht das aus mit Obdachlosen? Wie sieht das aus mit Straffälligen? Wie sieht das aus mit Sozialhilfeempfängern? Wie sieht das aus mit Alleinerziehenden? Wie sieht das aus mit Menschen mit Behinderung? Wie sieht das aus mit Sinti und Roma? Und ihr könnt weiterdenken. Vielleicht habe ich die nicht erwischt, die euch triggern. Aber wir haben nach wie vor mehr als genügend Grenzen. Und nicht jede Grenze ist unser Auftrag als Gemeinde. Das könnten wir gar nicht. Aber wo sind die Menschen vor eurer Tür? Wo sind die Menschen vor deiner Tür? Wo so Gott sagt, hey, da sind Leute, die gehören auch dazu. Wo sind die anderen? Und wo ist es dran, auch eine soziale Grenze zu überwinden? Ich war im Gespräch mit einem deutschen Gemeindeleiter ehrenamtlichen Gemeindeleiter in Rumänien. Und er hat gesagt, in Rumänien gibt es vier Bevölkerungsgruppen. Es gibt die Deutschen. Die Deutschen sind eine Minderheit, aber die Deutschen sind von allen anderen so hoch angesehen, dass es Städte gibt, die haben 3% deutsche Bevölkerung, aber der Bürgermeister ist Deutscher. Weil alle anderen Bevölkerungsgruppen sagen, der ist nicht korrupt. Spannend. Dann gibt es die Rumänen. Dann gibt es, glaube ich, einen ungarischen Teil der Bevölkerung. Und dann gibt es die Sinti und Roma. Ich zeige die hier noch, aber eigentlich sind die unterm Fußboden. Also so. Und das war dann spannend, weil irgendwann hat Gott ihm, einem Deutschen, gesagt, er soll sich bitte um Sinti und Roma kümmern, weil Gott die liebt. Oh, und das hat in ihm gearbeitet. Und es hat gedauert, bis er den Ruf begriffen hat und dann gesagt hat, ja, ich bin bereit. Aber was für ein Zeichen war das, dass er als deutscher Gemeindeleiter mit seinem Ansehen sich Sinti und Roma zuwendet? Also wo sind in eurer Umgebung die Menschen, wo es darum geht, dass ihr sagt, ja, verbindet sich vielleicht auch mit eins, auch wenn die Nachbarn das nicht mögen, aber ja, ich kümmere mich jetzt um den oder die. Eine dritte Grenze, die Möglichkeiten, die eigenen Möglichkeiten überschreiten. Ich bleibe in der Apostelgeschichte, es lohnt sich, die mal ganz zu lesen. Hat nur 28 Kapitel, die kann man schön heute als Nachmittagslektüre einfach mal durchlesen. Das ist dann die persönliche Stund, ist man in einer Stunde auch durch. Apostelgeschichte 3, das ist die Geschichte mit dem Gelähmten an der Tempelpforte. Und Petrus sagt ihm dann, Silber und Gold besitze ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi, geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Sind wir ganz beim ganzen Thema Heilung. Und ich finde es spannend, dass Petrus hier auch betont, ich habe es nicht. Also wir haben immer wieder auch in der Apostelgeschichte die Situation, dass dann die Jünger verehrt werden. Wow, du hast geheilt. Und die sagen, sorry, nein, das waren nicht wir. Wir haben diese Möglichkeit tatsächlich nicht. Aber sie wissen, dass Jesus in ihnen lebt und dass Jesus kann. Dass Jesus den Auftrag gegeben hat, zu predigen, zu heilen und von bösen Mächten zu befreien. Das ist eine spannende Frage, weil die meisten Gemeinden in Deutschland, die ich kenne, haben sich darauf zurückgezogen, wir predigen. Und wir machen noch Lobpreis. Aber wir haben einen klaren Auftrag zu heilen und zu befreien. Und jetzt können wir auch wieder sagen, das kann ich nicht. Das kann ich nie. Das kann ich auch als Prediger nicht. Ich kann eine Predigt gut vorbereiten. Aber dass irgendwer von euch im Herzen merkt, hier bin ich gemeint und dass irgendeine Veränderung morgen und übermorgen weitergeht, das kann ich nicht bewirken. Also eigentlich ist es bei der Predigt genau das Gleiche. Die spannende Frage, wenn wir jetzt an Krankenheilung oder Dämonenaustreibung denken, ist, sind wir bereit, unseren Part zu tun? Das fängt da an, sobald jemand krank ist, auch zu beten. Bitte auch zum Arzt gehen. Also, wenn das gegeneinander ausgespielt wird, bin ich wieder sehr dagegen. Natürlich zum Arzt, aber bitte auch beten. Und sind wir bereit, mal dran zu bleiben im Gebet? Auch wenn wir nicht sofort etwas sehen. Ich hatte die letzten beiden Male Thema Heilige Geist, die Gaben des Geistes. Wo sind unter euch die, die auch eine Gabe im Bereich Heilung haben? Wo also überdurchschnittlich häufig etwas passiert, wenn sie an der Stelle beten. Mindestens so beten, dass wir wieder hin zu Gott gehen. Herr, du siehst die Krankheit. Herr, wie soll ich denn jetzt beten? Wie sollen wir Wunder sehen, wenn wir unseren Part nicht machen und unsere Schritte nicht gehen. Die Grenzen unserer Möglichkeiten. Und jetzt verbinde ich die zweite und die dritte Grenze mit einem Anliegen von mir. Ein Thema, was mich sehr beschäftigt, ist das ganze Thema Sklaverei weltweit und in Deutschland. Und in Deutschland haben wir Sklaverei in verschiedenen Bereichen. Wir haben es in der Baubranche, wir haben es in Teilen der Restaurantbranche, wir haben es in ein paar anderen Bereichen, Metzgereien, also Schlachtereien und so. Und wir haben es im großen Bereich, auch im Bereich Prostitution. Das ist jetzt gerade mit den ukrainischen Flüchtlingen ein bisschen an die Oberfläche gespült worden. Und ich merke, dass mich das Thema unheimlich umtreibt. Und dann bin ich natürlich bei der Frage, was soll ich da tun? Weil Grenze der eigenen Möglichkeiten. Geld und Silber habe ich nicht. Also freikaufen oder sonst was, aber die werden auch schnell wieder nachgefüllt. Also was soll ich tun? Und da habe ich über ein Jahr lang immer wieder gesucht, geguckt, mit Gott geredet und habe vor 2,5 Jahren dann eine Gebetsinitiative gegründet. Die ist auch, wenn ihr sie nachlesen wollt, auf der Homepage der Deutschen Evangelischen Allianz unter weitere Gebetsaktionen, ein Gebet für die Einführung des nordischen Modells in Deutschland. Das nordische Modell ist die Gesetzgebung, die in Schweden seit 1999 in dem Bereich gilt und die schon viel verbessert hat. Professor Schirmacher hat sehr, sehr schön gesagt, das ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber das ist der bestmögliche nächste Schritt, bin ich ganz dabei. Deswegen, einmal im Monat schreibe ich eine Infomail mit konkreten Gebetsanliegen. Wofür beten wir jetzt aktuell? Im Bundestag ist die Ausschusssitzung. Es ist gerade der Politiker in der Frage. Es ist gerade die Wahl im Diakonischen Werk Deutschland. Es ist gerade das und das und das und das. Ich habe euch, wen immer es interessiert, jeweils einmal die Beschreibung von der Gebetsinitiative mitgebracht, liegt hinten aus, und von dem Verein Gemeinsam gegen Menschenhandel eine Darstellung. Was ist das nordische Modell? Man muss es nicht ganz lesen, aber die ersten 10-12 Seiten, dann weiß man mal einmal, was tut sich da gerade, weil, und das finde ich dann super spannend, Gott ist da sehr gnädig mit mir. Seit 2,5 Jahren habe ich die Gebetsinitiative und ich hatte nur einen Monat, in dem ich keine Gebetserhörung berichten konnte. Ansonsten erlebe ich, wie Gott tut. Manchmal genau das, wofür wir beten. Manchmal in diesem Feld plötzlich Wunder, wo etwas weitergeht. Wo plötzlich Leute sich outen. In einer Bundestagsbefragung, eigentlich zu einem anderen Thema, hat Bundeskanzler Scholz plötzlich gesagt, dass er die ganzen Sexkauf einfach nur Menschen unwürdig findet und dass da dringend was getan werden muss. Moment. Plötzlich positioniert sich der Bundeskanzler, noch bevor die CDU-CSU-Fraktion das auch beschlossen hat, dass sie an der Stelle aktiv werden wollen. Soziale Grenzen überwinden, das sind soziale Grenzen, weil viele von den Frauen in der Prostitution kommen aus anderen Ländern. Eigene Möglichkeiten überschreiten, ich kann es nicht, aber Gott kann. Und ich suche da die Mitbeter, die sagen, da stellen wir uns mit rein. Und bitte, es muss niemand von euch da mitbeten, aber wenn ihr merkt, das Thema ist auf eurem Herzen, dann herzliche Einladung. Einmal im Monat verschicke ich die Infomail, einmal im Monat gibt es ein Online-Gebet. Aber das Online-Gebet ist gar nicht so wichtig, weil das Entscheidende ist, dass möglichst viele Christen an diesem Thema mitbeten und sagen, wir wollen eine Veränderung in Deutschland sehen. Und Herr, du kannst. Du siehst das Unrecht und du kannst. Eine vierte Grenze, ethnische Grenzen überschreiten. Auch in Apostelgeschichte, hin zum Kämmerer. Plötzlich geht die Botschaft nach Äthiopien. Und ich finde es spannend, weil an den Stellen, wo die Botschaft dann zu den anderen Völkern ging, musste der Heilige Geist immer extra aktiv werden. Also hier beim Philippus musste ihm Schubs geben, geh bitte dahin. Irgendwie, ja. Apostelgeschichte 10, Petrus geschickt zum Hauptmann Cornelius. Auch da. Er wollte erst gar nicht. Da brauchte es sehr, sehr deutliche Zeichen von Gott, um ihn zu schubsen. Und als er dann wieder zurück war in Jerusalem und berichtet hat, ich habe da beim Cornelius gepredigt und der Geist ist gefallen, wir haben sie getauft und so weiter, da wurde er hart angegangen. Wie kannst du zu diesen Ausländern gehen? Und er musste das auch wieder berichten und der Geist musste sie weiterführen. Ich finde es spannend, weil Jesus das längst gesagt hatte, geht hin in alle Welt. Aber die Gemeinde, die Jünger hatten es noch nicht begriffen. Also in ihnen gab es noch diese Grenzen. Und der Heilige Geist hat sie weitergeführt und hat ihnen gezeigt, hey, alle Nationen, alle Völker, das meine ich ernst. Dann ist dann die Frage, wie gehen wir damit um? Ich kenne etliche Gemeinden, in denen sind Gastprediger aus den USA oder aus Indien oder Australien oder Neuseeland. Boah, super! Aber wie sieht es aus mit dem Russen im Nachbarhaus? Oder dem Türken in der Firma? Also sind unsere Herzen tatsächlich so weit, dass wir sagen, natürlich alle Nationen. Wir haben Geschwister in allen Nationen. Wir sind die verrückteste und bunteste und größte Familie weltweit, gar keine Frage. Ich habe Millionen von Geschwistern, mit denen kann ich kein Wort wechseln, weil ich keinerlei Sprache mit ihnen gemeinsam habe. Aber sind unsere Herzen so weit, dass wir sagen, alle Völker, egal wo sie herkommen, alle Völker vor Gott? Und ich merke, das ist immer wieder unterschiedlich. Es gibt dann Völker und Bezüge, die fallen mir leicht und es gibt Völker und Bezüge, die fallen mir schwer. Du hattest gerade eben gebetet für die Situation in Israel und für mich sind die Palästinenser im Gazastreifen eine große Herausforderung. weil der Terror der Hamas wäre nicht möglich ohne die breite Unterstützung der Zivilbevölkerung. Deswegen sage ich, oh, da muss ich immer wieder mit Gott ringen. Herr, die liebst du auch? Diese Terroristen und diese Terrorismusunterstützer? Also egal, wo euer Herz eng ist, auch Grenzen hin zu anderen Menschen überschreiten. Zu anderen Menschen aus anderen Nationen überschreiten. Und auch da die Frage, wen hat Gott euch da vor die Tür gestellt? Wo gibt's in eurem Umfeld, familiären Umfeld, Wohnumfeld, beruflichen Umfeld, wo gibt's da Menschen aus anderen Ländern? Und wie seht ihr sie? Eine letzte Grenze für heute, die nehme ich dann im November bin ich am zweiten Sonntag da. Da ausnahmsweise am ersten bin ich schon woanders. Am zweiten Sonntag im November nehme ich die dann nochmal auf mit einem wunderschönen Thema. Aber heute erstmal allgemein. Denkgrenzen überschreiten. Hin zu den Heiden war auch so eine Denkgrenze. Trotz aller Vorbereitung durch Jesus war ihr Denken noch zu klein. Heute noch in manchen Gemeinden, die sagen, Frauen dürfen nicht predigen. Und das ist so eine klassische Denkgrenze. Und es ist eine Denkgrenze, die mich deshalb besonders ärgert, weil dahinter steckt häufig so eine Ein-Vers-Theologie. Ein-Vers-Theologien gibt es eine ganze Reihe. Dann sagt man, hier steht aber, die Frauen sollen schweigen in der Gemeinde. Also müssen die Frauen schweigen in der Gemeinde. Und ich hasse Ein-Vers-Theologien, weil sie ganz viel kaputt und ganz viel krank machen. Das Entscheidende ist, ich muss immer, wenn ich einen solchen Vers habe, den einbetten in das Ganze der biblischen Botschaft. Das nennt man dann kanonische Exegese. Sorry für den Fachausdruck. Exegese heißt Auslegung, kanonisch heißt den ganzen Bibelkanon anguckend. Das heißt, Aufgabe von Theologen, Aufgabe von Predigern ist es immer, egal über welchen Vers ich predige, egal welchen Inhalt, das auf der Basis der ganzen Schrift zu tun. Und Ein-Vers-Theologien gibt es ganz verschiedene, aber die nehmen nur einen Satz raus und tun so, als wäre das alles. Sag ich, nein, Moment, wenn wir nicht das ganze Wort Gottes ernst nehmen, dann nehmen wir es gar nicht ernst. Und dann kommt es zu entsprechenden Engführungen. Beispiel bei dem Thema, die Frau schweige in der Gemeinde, Johannes 20. Jesus begegnet Maria Magdalena und sagt ihr, geh hin, er sendet sie und sage ihnen, meinen Jüngern. Der erste Auftrag des Auferstandenen ist eine Sendung mit Verkündigungsauftrag an Männer, an eine Frau. Ah, wo ist sie hingegangen? In die Versammlung der Jünger. Was ist Versammlung? Das, was wir heute mit Gemeinde übersetzen. Also wenn der Auferstandene, die eine Frau explizit sendet und sagt, bitte verkündige den Männern, Doppelpunkt, dann kann er nichts generell dagegen haben, dass Frauen reden. Also habe ich schon mal eine zweite Stelle. Es gäbe noch viele. Aber habe ich schon mal eine zweite Stelle und ich muss die ganze Bandbreite entsprechend berücksichtigen. Das Ganze ist auch kirchengeschichtlich spannend. Wen haben wir da? Hieronymus. Die Frauen sind Apostelinnen der Apostel gewesen. Oder Hippolyt von Rom, auch einer der Kirchenlehrer. Seid die ersten Lehrer der Lehrer, er spricht Frauen an. Petrus, der mich verleugnet hat, muss lernen, dass ich auch Frauen als Apostel auswählen kann. Apostel heißt nichts anderes als Gesandte. Deswegen haben wir in der Bibel auch verschiedene Apostel. Wir haben den Zwölferkreis, wo der Matthias nachgewählt wurde. Und wir haben in Apostelgeschichte 14,14 die Apostel Barnabas und Paulus. Also auch der Begriff Apostel wurde entsprechend geweitet. Das ist eine spannende Frage. Wo sind so Denkgrenzen? Lange Zeit war es für christliche Gemeinden so eine Denkgrenze hin zu den Frauen. Auch das Thema Sklaverei oder diese anderen Sachen waren Denkgrenzen. Wo sind heute Denkgrenzen? Wo grenzen wir Jesus ein? Und die spannende Frage ist, mit allen Grenzen, egal welche von den Grenzen, laufen wir damit hin zu Gott, noch einmal. Es geht nicht darum, dass wir sagen, ich baue mich um, das kann ich nicht. Aber wo immer ich merke, mein Leben ist noch enger als das, was ich bei Jesus sehe, dann sind wir gerufen wie die Jünger. Sie blieben einmütig im Gebet. Das könnt ihr als Gemeinde machen, aber das könnt ihr auch als Einzelperson machen. Wenn ich merke, mein Leben ist noch an irgendeiner Stelle zu eng, dann ist die Gefahr, ich lege mich in die Hängematte. Ich will da lieber nicht ran. Weil das könnte ja Ärger bedeuten oder das könnte Veränderungen bedeuten. Stimmt. Das ist Faulheit. Aktionismus, ich zwinge mich jetzt aber. Das ist genauso unsinnig. Ich kann mein Herz nicht heilen. Aber die spannende Frage ist, laufe ich mit meiner Grenze hin zu Gott und bleibe ich so lange im Gespräch mit ihm und bitte auch über Tage, manchmal über Wochen, bleibe ich so lange im Gespräch mit ihm, bis er mich verändert, bis er eine neue Tür öffnet. Und deswegen die Frage an euch, ich hoffe, dass ihr jetzt nicht bei allen 5 Punkten gesagt habt, oh, das sind bei mir die Grenzen, aber vielleicht gibt es den einen oder die andere unter euch, die sagt, doch, irgendeine Grenze ist mir bewusst geworden. Dann lade ich einen kurz innezuhalten und quasi jetzt einen ersten Anfang zu machen und es Gott zu sagen in der Stille. Herr, ich merke, an der Stelle ist mein Denken oder mein Herz noch zu eng. Und dann schließe ich mit dem Gebet für uns alle. Himmlischer Vater, Herr Jesus, Heiliger Geist, du hast uns hineingerufen in deine Freiheit, du hast uns hineingerufen in deine Weite und du siehst, wo wir immer wieder noch Grenzen setzen und Grenzen in uns haben, wo wir Grenzen ziehen, Grenzen, die du längst überwunden hast, in dir ist nicht mehr Sklave noch Freier, in dir ist nicht mehr Jude noch Grieche, in dir ist nicht mehr männlich noch weiblich. Du hast längst viele, viele, viele Grenzen überwunden. Herr, du weißt, an welchen Grenzen wir gerade stehen und ich bitte dich, bleib dran, erinnere uns immer wieder an die Grenzen und schenk uns den Mut, dass wir mit diesen Grenzen uns in deine Arme werfen, dass wir erleben, wie du uns veränderst, wie du unsere Herzen veränderst, wie du ein neues Denken schenkst, wie du uns Türen öffnest, wie du uns auch herausforderst, neue Schritte zu gehen, dass wir tiefer hineinwachsen in deine Liebe, in deine Weite, in dein Denken. Amen. Es kommt irgendein Lied.